herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Die ersten 6 Monate des Jahres 2025 liegen hinter uns. Und sie haben den Modehandel erneut stark gefordert. Die Konsumenten halten ihr Geld nach wie vor zusammen, während die Kosten für die Unternehmen steigen. Wie hat sich das auf die Umsätze im ersten Halbjahr ausgewirkt? Die Antwort darauf hat meine Kollegin Aziza Freutel, bei der alle Daten und Fakten zum Modehandel zusammenlaufen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Aziza.
Hallo Charlotte.
Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt wirklich mit dem Rückblick auf das erste Halbjahr starten, sprechen wir mal über die letzten Tage, denn es hat ja etwas gedauert, bis der Sommer kam. Dann ist er geradezu übers Ziel hinausgeschossen und auch wenn wir jetzt in dem Moment, wo wir reden, eher wieder bei unter 20 Grad sind, stehen die nächsten heißen Tage ja doch vor der Tür. Deswegen, wie haben sich diese heißen Tage auf die Umsätze ausgewirkt?
Ja, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen, man wartet ja dann auf, dass es endlich Sommer wird und dann wird es so Sommer, da muss man, glaube ich, wirklich ziemlich gut unterscheiden zwischen sommerlichen Temperaturen, die die Menschen nach draußen locken und wo man vielleicht auch sagt, ah, jetzt gehe ich mal ein Eis essen und jetzt brauche ich doch mal ein neues T-Shirt oder eine neue kurze Hose. Und eben dieser Sommerhitze, die wir ja letzte Woche erlebt haben. Ich glaube, der Deutsche Wetterdienst hatte gemessen, dass das fast, ich glaube, irgendwo in Rheinland-Pfalz 39,8 Grad oder ähnliches hatte, was natürlich einfach enorm ist und das sich natürlich auch wiedergespiegelt hat in den Umsätzen. Also wir haben jetzt für die letzte Woche auch einen Umsatzrückgang gemeldet, aber vielleicht gar nicht so stark, wie wir erwartet haben. Aber was man zum Beispiel ganz deutlich gesehen hat, dass in den Innenstädten, also an den Standorten, die bei uns im TV-Testclub Mitglied sind und die eben in der 1A oder der 1B-Lage in der Innenstadt liegen, dass da die Umsätze zweistellig zurückgegangen sind, während sie dann eben bei den POS, die zum Beispiel in gut klimatisierten Einkaufscentern beheimatet sind, hochgegangen sind. Also von daher sieht man das, glaube ich, schon wirklich auch deutlich, dass das was macht mit dem Einkaufsverhalten, je nachdem auch wie warm es ist und wenn es eben solche extremen Wetterereignisse sind. Ich fand auch in dem Zusammenhang ganz interessant, dass es letzte Woche so von High Street, das ist ja ein Frequenzmessungsunternehmen, mal so eine stichprobenhafte Auswertung gab. Die haben sich den Dienstag, also den 1. Juli mal angeschaut, wie sich da die Frequenzen entwickelt haben. Das war ja schon ein sehr, sehr heißer Tag. Und haben das verglichen zu den Frequenzen 2 Wochen zuvor. Und da gab es eben auch zum Teil Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. Also da waren deutlich weniger Besucherinnen und Besucher unterwegs. Hm.
Ja, gut nachvollziehbar. Es ist ja alles sehr schwer gefallen, sich zu bewegen. Und ja, da hat man sich doch lieber ein schattiges Plätzchen oder ein kühles Shoppingcenter gesucht. Du hast jetzt eben schon den TV-Testclub erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, für alle Hörer, Hörerinnen, die das noch nicht kennen, was der TV-Testclub ist.
Also der TV-Testclub ist unser stationäres Modehandelspanel. Das gibt es schon einige Jahrzehnte lang. Und wir bekommen immer montags die Meldungen der stationären POS aus der Vorwoche. Also wie haben sich die Umsätze entwickelt. Wir stellen dann auch regelmäßig auch nochmal Fragen dazu, zum Beispiel jetzt auch zur Halbjahresauswertung. Wo seht ihr die größten Herausforderungen in den vergangenen 6 Monaten? Wie haben sich die Erträge entwickelt? Wie die Abschriften etc.? In dem Panel ist es sehr heterogen zusammengesetzt, so wie eben der stationäre Modeeinzelhandel auch. Also vom Discount-Anbieter bis eben zur höherpreisigen Multilabel-Boutique sind alle dabei. Und was natürlich schön ist, dass wir einfach sehr schnell sozusagen messen können und sehen können, wie ist im Moment die aktuelle Umsatzsituation im Einzelhandel, weil wir einfach montagnachmittags die Zahlen für die Woche zuvor haben.
Und wie war jetzt, wenn man sich das Panel anschaut, das erste Halbjahr 2025 für den deutschen stationären Modehandel verglichen mit dem Vorjahr?
Also schwierig und durchwachsen, muss man sagen. Es gab lediglich einen Monat mit einem Pari, das war der Januar. Alle anderen Monate waren deutlich schwächer als im Vorjahr. Auch der Februar ist da ziemlich runtergerutscht. Da hatten wir ein Minus von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Was natürlich damit auch zusammenhängt, dass wir einen Kalendereffekt hatten, weil im vergangenen Jahr war es ein Schaltjahr. Das heißt, wir hatten den 29. Februar und dadurch einen Verkaufstag mehr in dem Monat. Das macht natürlich zum Teil schon was aus. Insgesamt sehen wir jetzt für das Halbjahr ein Minus von 4%. auf dem Vorjahr. Dazu muss man, um das ein bisschen einordnen zu können, sagen, letzten Jahr, also für das erste Halbjahr 2024, hatten wir ein Pari. Das heißt, es gab ein Plus, Minus, Null. Im Prinzip eine sehr stabile Seitwärtsbewegung. Die sehen wir jetzt eben für dieses Halbjahr jetzt nicht. Also da sehen wir jetzt schon einfach einen Rückgang von 4%. Das war jetzt nicht überraschend, wenn man sich die vergangenen Monate angeschaut hat. Wir lagen auch schon nach dem ersten Quartal bei minus 5%. Also wir haben uns jetzt sogar ein bisschen nach oben gearbeitet, was jetzt vielleicht auch am Juni gelegen hat, weil man da schon gesehen hat, im vergangenen Jahr war der Juni sehr, sehr schwach. Da kommen wir, glaube ich, ja auch gleich nochmal drauf. Und das konnte jetzt so ein bisschen, also auch nicht ganz ausgebügelt werden, aber das stellte sich ein bisschen besser dar als im Vorjahr.
Mhm. Genau, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie die ersten beiden Quartale getrennt zu betrachten sind. Der Februar hat dann das erste ganz schön runtergezogen.
Genau, also der Februar hat einfach mit minus 10 das erste Quartal ins Minus gedrückt. Da waren wir dann bei minus 5%. Jetzt im zweiten Quartal hat es sich ein bisschen besser dargestellt. Also wir hatten für den April minus 3, für den Mai minus 1, für den Juni jetzt auch minus 1. Und von daher landen wir da jetzt so auch bei minus 1 im zweiten Quartal. Man muss dazu sagen, dass dieses erste Halbjahr eben durch einen starken Kalendereffekt geprägt war. Also ich hatte ja schon gesagt, am 29. Februar, den gab es in diesem Jahr nicht, also der fehlte auch als Verkaufstag. Aber eben besonders auffällig war eben die Verschiebung der Ostertage um 3 Wochen nach hinten. Und das führt zum einen dazu, dass man natürlich die Vergleichbarkeit bei vielen Wochen eher schwierig ist, weil man eben dann eben sieht, okay, da hatten wir im Vorjahr einen oder vielleicht sogar 2 Feiertage. Wir haben da jetzt 2 Verkaufstage mehr. Und von daher macht es dann eigentlich auch echt immer Sinn, erstmal März und April dann gemeinsam zu betrachten und eben dann jetzt auch bei der Halbjahresauswertung darauf auch nochmal ein Augenmerk zu legen, wie sich das ausgewirkt hat.
Mhm. Ja, jetzt hatte ich am Anfang schon die heißen Tage zuletzt erwähnt. Ja, Wetter ist ja immer, ist oft ein Argument, ist aber auch immer, mal ist es für den Verkauf von Bekleidung besser, mal ist es schlechter. Wie hat sich das denn dieses Mal ausgewirkt?
Ja, du sagst es schon, die Einordnung ist da nicht immer so einfach. Zum einen kann man ja auch sagen, wir brauchen zu bestimmten Zeitpunkten in der Saison, ist es gut, wenn es mal richtig kalt wird oder richtig warm, weil man dann eben auch sagen kann, dadurch werden eben auch Bedarfskäufe angestoßen. Es wird auch noch mal klarer für die Konsumentinnen und Konsumenten, ach, jetzt brauche ich vielleicht doch mal eine dicke Jacke oder einen Badeanzug oder ähnliches. Also von daher, es stimmt natürlich immer, Wetter ist immer. Und wir sehen das auch, wenn man das über die Jahre betrachtet, es nivelliert sich natürlich ein bisschen. Was man aber schon sieht, ist, dass natürlich diese Wetterextreme, von denen wir jetzt einfach auch mehr sehen, dass sich das schon auswirkt und dass man das auch immer so ein bisschen noch im Hinterkopf behalten muss. Also man muss sagen, dieses erste Halbjahr war eigentlich, was so das Wetter angeht, eigentlich so relativ unauffällig und vielleicht sogar relativ ideal jetzt so für so einen Halbjahresverlauf. Also es war zum Beispiel so Anfang des Jahres oder im Januar gab es schon auch nochmal Phasen, wo es kalt war. Also wo man gesagt hat, oh, das passt jetzt noch ganz gut, um jetzt vielleicht auch schon die reduzierte Winterware oder so da nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Das war zum Beispiel im Vorjahr, hatten wir da ja auch, wenn man sich jetzt so dran erinnert, auch so Blitzeisereignisse, wo man dann sagen muss, ja, die sind natürlich nicht so gut für die Umsatzentwicklung, weil sich dann eben die Leute vielleicht gar nicht aus dem Haus trauen oder auch dann wirklich nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie bummeln zu gehen oder ähnliches. Und das gilt sozusagen in beide Richtungen. Also ob es jetzt extrem kalt oder jetzt eben extrem heiß, wie wir es jetzt im Moment sehen, wird, dass man da eben sagen muss, das ist nicht förderlich für die Umsätze. Also wir haben es auch letzte Woche gesehen, da gab es auch vereinzelte Händler, die dann gesagt haben, wir schließen unseren Laden jetzt an 3 Tagen hintereinander schon um 3 Uhr, weil es einfach zu heiß ist. Oder dann gab es auch diejenigen, die gesagt haben, ich gebe meinen Mitarbeitenden sozusagen hitzefrei, weil vielleicht sowieso niemand kommt, beziehungsweise weil halt auch, und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was uns auch künftig stark beschäftigen wird, weil das natürlich ja auch eine besondere Belastung ist, unter diesen Temperaturen zu arbeiten. Selbst wenn man vielleicht die Klimaanlage hat oder ähnliches, aber es ist ja schlechterer Schlaf etc. Also das sind ja alles Themen, die damit reingehen und das belastet dann, würde ich jetzt auch sagen, die Modekauflaune schon.
Aber also im ersten Halbjahr hat das Wetter eigentlich gepasst.
Ja, und es hat auch besser gepasst als eben im Vorjahr. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Mai, Juni, der war eher kalt und vor allem ziemlich verregnet. Das war nicht so passend. Und das hatten wir auch im letzten Jahr auch in den Umsätzen da ja auch besonders gesehen, auch besonders im Juni. Das war jetzt schon jetzt besser. Also, dass man eben auch im Juni jetzt wirklich so Phasen hatte, die auch über mehrere Tage mal höhere Temperaturen hatten, aber eben nicht an die 40
nicht so
Grad.
Hoch, ja. Ja. Was sich natürlich auch auf die Verkäufe auswirkt, ist die hohe Sparneigung, die die Deutschen gerade haben. Also das Konsumklima ist belastet, Geld wird lieber zusammengehalten. Wie hat sich das im ersten Halbjahr entwickelt? War das mal stärker, mal schwächer?
Also das Konsumklima, wenn wir jetzt auf die sozusagen auf das GfK-Konsumklima, so wie es früher heißt und heute powered by NIM in Nürnberg abheben, hatte sich eigentlich erstmal ganz positiv entwickelt, so zumindest so ab Mitte des ersten Quartals. Es hat jetzt gerade in der aktuellsten Erhebung, die jetzt vorliegt, also von Ende Juni, so einen kleinen Dämpfer bekommen. Und ich habe auch lange mit Rolf Bürkel, der das Konsumklima verantwortet, auch darüber gesprochen, woran hat es denn gelegen? Und da ist schon ganz interessant, dass die Konsumklimastudie ja auch sozusagen aus drei einzelnen Befragungen besteht. Also da werden die Konsumenten und Konsumentinnen zum einen gefragt, wie schätzt ihr denn so die konjunkturelle Entwicklung ein? Wie schätzt ihr die Entwicklung eures eigenen Einkommens ein? Und habt ihr jetzt irgendwie eine große Neigung, was einkaufen zu gehen? Und auch habt ihr eine große Neigung, Geld zu sparen? Und da hat sich jetzt zum Beispiel gezeigt, dass sowohl bezüglich der eigenen Einkommen als auch bezüglich der konjunkturellen Entwicklung die Menschen eigentlich optimistischer geworden sind. Also das kann zum einen damit zu tun haben, dass jetzt doch durch die neue Bundesregierung, die ja jetzt im Mai begonnen hat und die ja auch zum einen sehr großes Ausgabenpaket angekündigt hat, da so ein gewisser Impuls sich jetzt doch auch schon bei den Kunden zeigt, also dass man wieder ein bisschen optimistischer ist, was jetzt auch einfach die Wirtschaftsentwicklung angeht, dass sich die Lage da entspannt. Und wir hatten ja auch überraschend positive Zahlen für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal. Da gab es ja ein leichtes Plus. Da hatten ja viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt schon aus dieser Stagnationsphase rauskommen. Von daher sah man da eine positive Entwicklung bei den Konsumenten. Gleichzeitig ist aber die Sparneigung wieder leicht gestiegen und die ist eben so stark gestiegen, dass es sozusagen die leichten positiven Impulse auf der anderen Seite überdeckt. Und das ist schon sowas, also wenn man sich jetzt anguckt, wir sind bei der Sparquote weit entfernt von den prozentualen Anteilen, die wir auch während der Corona-Zeit, wo man ja auch einfach nicht so leicht Geld ausgeben konnte, gesehen haben. Da lag die also bei 15-16%. Jetzt sind wir so bei um die 11%. Und Rolf Bürkel zum Beispiel meint auch, dass das schon auch ein Ausdruck der Resilienz der Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Dass man schon sagt, wir legen etwas zur Seite, wir müssen unseren Notgroschen vielleicht auch wieder auffüllen oder ähnliches und wollen nicht unbedingt jetzt größere Anschaffungen tätigen. Dazu muss man natürlich zwei Sachen sagen. Viele größere Anschaffungen, die ja auch da abgefragt werden, wie vielleicht die neue Küche, das neue Fahrrad oder ähnliches, sind natürlich auch jetzt in den letzten Jahren getätigt worden, als man keine anderen Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten jetzt durch Reisen oder Events oder so hatte. Und dazu kommt aber natürlich auch noch, dass es durchaus einen relativ großen Anteil der Bevölkerung gibt, die eigentlich gar keine Rücklagen bilden können. Also von daher ist natürlich dieser Durchschnittswert schon zu betrachten. Es zeigt aber eben auch, dass natürlich viel Geld einfach da ist, was eben im Moment nicht ausgegeben wird.
Was aber für Reisen und Events schon eher ausgegeben wird, liegen dir dazu Zahlen vor?
Also auch nicht abschließende, aber man sieht, dass da auf alle Fälle eine höhere Zahlungsbereitschaft da ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit ECDB, das ist ein Datenunternehmen, was sich vor allem um den E-Commerce kümmert und den sozusagen betrachtet, die hatten wir auch gefragt, was wurde denn jetzt mehr gekauft? Also T-Shirts oder Tablets oder Tickets? Und da ist ganz klar das Ranking, also T-Shirts ist da auf Platz 3. Also vor allem Tickets und Tablets, davor wurde eben viel mehr ausgegeben als jetzt noch im vergangenen ersten Halbjahr. Und da sieht man, glaube ich, schon, also so dieses Thema Erlebnisse, gemeinsame Zeit verbringen, der Kurztrip, um sich vielleicht auch mal wieder zu belohnen oder so. Das Geld ist dafür schon da. Man darf aber vor dem Hintergrund natürlich auch nicht vergessen, wir haben jetzt zwar die Inflationsrate, schwächt sich jetzt im Jahresverlauf erstmal ab. Wir liegen jetzt im Moment bei 2%, also mit der Schnellschätzung für den Juni. Das sieht ja erstmal irgendwie, dass man auf dem richtigen Weg sozusagen ist. Das ist ja auch so die Zielmarke. Aber wenn man da nochmal tiefer reinguckt, dann sieht man zum Beispiel, dass die Preise für Lebensmittel weiterhin deutlich stärker steigen. Also ich glaube bei knapp 4%. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie stark die schon in den letzten Jahren gestiegen sind, dann bewegen wir uns einfach bei den Lebensmitteln auf einem Preisniveau, wo man sagen muss, das ist schon auch eine Belastung für den Haushalt. Weil gerade bei Lebensmitteln, die lassen sich halt auch schwer irgendwie einsparen oder ähnliches. Ne? Also kann man vielleicht die Verkaufsstätte mal wechseln oder man verzichtet auf einige Dinge, aber letztendlich belastet es eben den Haushalt schon. Und von daher glaube ich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher schon sehr viel bewusster einfach entscheiden, wofür gebe ich mein Geld aus. Mhm. Und dann ist vielleicht das Ticket fürs Konzert oder so dann eben doch nochmal attraktiver als ein neues T-Shirt. Mhm.
Sprechen wir gleich nochmal darüber, ob bestimmte Genres davon vielleicht auch profitieren oder andere es dadurch besonders schwer haben. Aber nochmal zu dem, dass du eben gesagt hast, die neue Bundesregierung hat erstmal sogar die Stimmung wieder ein wenig gebessert. Aber wie war das denn rund um die vorgezogene Bundestagswahl? Hat es sich da eher negativ ausgewirkt oder auch weitere externe Faktoren, Trumps Zollpolitik zum Beispiel? Also sind das Sachen, wo man auch klar ablesen kann, dass es da immer Tiefs gibt?
Also ich glaube, so richtig eindeutig ist es natürlich immer schwer zu benennen, weil man ja schon auch sagen muss, es sind ja dann so viele unterschiedliche Faktoren. Also zum Beispiel gehen Konsumforscher davon aus, wenn ein Mensch in deinem Bekanntenkreis zum Beispiel arbeitslos wird, dass sich das, also ein Mensch wird arbeitslos und das wirkt sich sozusagen auf 3 Menschen in seinem Umfeld negativ aus, weil die dann auch verunsichert werden. Und wenn die dann verunsichert sind, weil sie vielleicht dann sich Sorgen machen, verliere ich jetzt auch meinen Arbeitsplatz oder ist das überhaupt mal wieder wahrnehmen oder so, dann führt es natürlich schon auch zu einer Stimmungseintrübung. Und genauso ist es natürlich mit den anderen Faktoren auch. Es lässt sich aber jetzt natürlich schwer auseinanderdividieren, was ist jetzt wofür irgendwie verantwortlich. Was wir schon eben gesehen haben, ist diese leichte Verbesserung so seit den Wahlen im Februar, dass sich da gerade im Blick auf die Konjunktur und auch das eigene Einkommen, da sehen wir schon, dass da die Menschen ein bisschen optimistischer waren, aber immer noch auf einem niedrigen Niveau. Ne? Also man muss immer noch sagen, die Konsumstimmung ist im Vergleich zu, also wenn man sich die Grafiken auch anschaut, da sieht man schon echt diesen krassen Abbruch auch durch Corona und dann sind es immer so leichte Auf- und Abwärtsbewegungen, aber so richtig aus dem Tal gekommen sind wir, glaube ich, da stimmungsmäßig immer noch nicht. Und natürlich ist auch sowas wie jetzt Trumps Zollpolitik, wo man ja wirklich sagt, so dieses, man macht morgens auf und überlegt schon, oh Gott, was ist jetzt schon wieder passiert? Das kennt ja irgendwie jeder. Das führt natürlich schon auch zu einer gewissen Unsicherheit, inwieweit das dann jetzt wirklich meiner direkte Konsumneigung verändert. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Aber zum Beispiel die Konsumforscher sagen schon, es ist schon wichtig, den Konsumenten Sicherheit zu bieten und vielleicht auch einfach so eine gewisse Planbarkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Debatte anschaut um diese Stromsteuersenkung, das geht jetzt irgendwie so hin und her. Erst war es versprochen, jetzt wurde es zurückgezogen, jetzt wurde es nochmal aufs Tableau gehoben. Und das ist natürlich so eine Verunsicherung. Wenn man jetzt wüsste, das kommt oder das kommt auch nicht, dann können die Konsumentinnen und Konsumenten damit planen. Und das macht dann, glaube ich, schon einen Unterschied. Also ich glaube, es geht viel um diese Planbarkeit, mit der man umgehen oder die man sich vielleicht auch wünscht. Mhm. Und wenn die eben nicht da ist oder es einfach immer schwieriger wird zu planen, ich glaube, dann wird auch einfach die für einen selber dann vielleicht dann doch irgendwie das Thema, dann verhalte ich mich mal lieber ein bisschen sicherheitsorientierter und lege vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Geld zur Seite oder halte mich jetzt beim Shoppen etwas zurück. Mhm.
Ja, also ich habe es eben angesprochen. Im TV-Testclub werden die Umsätze eben nach vielen Faktoren ausgewertet. Nach dem Genre zum Beispiel, der Lage oder auch der Größe des Standorts. Gab es hier Auffälligkeiten im ersten Halbjahr?
Gab es auf alle Fälle. Also ich habe auch nochmal richtig, gucke jetzt hier auch gerade parallel nochmal richtig rein. Also die POS, die bei uns im TV-Testclub erfasst werden, sind auch verschiedenen Faktoren zugeordnet. Also zum Beispiel dem Thema, handelt es sich um einen Monolabel-Anbieter oder um ein Multilabel-Haus? Wie hoch ist der durchschnittliche Jahresumsatz an dem POS? An welchem Standort befindet sich der POS? Also wie viele Einwohner hat der Standort? In welcher Lage? In welcher Region? Und ähnliches. Und eben auch welchem Genre? wird der POS zugerechnet. Und da sehen wir eben schon ziemlich deutlich, dass auch in den letzten Wochen immer wieder es im höheren Genre besser gelaufen ist. Also das sind für uns auch immer so ein bisschen die Indikatoren, dass man vielleicht auch sagt, das ist ein bisschen progressiver, ein bisschen modischer auch, dass die im Prinzip mit so einem Pari jetzt sogar rausgegangen sind aus diesem ersten Halbjahr, während, und ich glaube, das ist schon auch ein Eindruck, der ja auch durch die Nachrichtenlage aus unserem Markt leider auch bestätigt wird, während so die Mitte eigentlich verloren hat. Also das mittlere Genre sehen wir, hat ein Minus von 5%, also ist noch mal stärker zurückgegangen als der Gesamtmarkt. Mhm. Das ist vielleicht so eins, was ich spannend fand. Was auch noch spannend ist, ist zum Beispiel das Thema, dass Multilabel insgesamt ein bisschen besser gelaufen ist als jetzt Monolabel-Stores. Und was wir auch noch sehen, ist, dass zum Beispiel Geschäfte, wir sagen immer so ein bisschen auf der grünen Wiese, dass die es auch ein bisschen schwerer hatten als jetzt zum Beispiel Standorte in Einkaufszentren. Das, glaube ich, ist jetzt aber auch wirklich auch getrieben jetzt durch die letzten Wochen nochmal. Aber da sah man jetzt schon einen Unterschied. Mhm.
Und wie ist das mit dem Konsumgenre, also Discounter?
Also bei den Anbietern im konsumigen Bereich, das sind ja jetzt nicht nur Discounter, da sehen wir auch ein Minus von 2%. Also die liegen sozusagen dazwischen, zwischen dem höheren Genre und dem mittleren Genre.
Okay, aber das heißt, man kann nicht sagen, alle wandern nach unten ab und die profitieren davon.
Nee, also ich glaube, das ist sowieso nicht ganz einfach zu sagen, was auch diese knapperen Budgets mit vielen Haushalten machen. Also das ist ja auch immer eine Frage, wie viele Haushalte verzichten dann vielleicht ganz auf den Modekauf? Also da gibt es auch immer mal wieder ganz spannende Erhebungen auch so vom Statistischen Bundesamt, die dann auch zum Beispiel mal zeigen, dass als es so sehr starke Preissteigerungen gab, dass auf einmal auch der Anteil derjenigen, die gesagt haben, ich kann mir überhaupt kein neues Paar Schuhe mehr kaufen, wenn ich ein neues Paar Schuhe brauche, weil das alte zum Beispiel kaputt gegangen ist, dass sich dieser Anteil, der ist gering, der bewegt sich so im unteren einstelligen Prozentbereich, aber hat sich damals verdoppelt. Und von daher ist dann schon die Frage, wo weichen die Konsumentinnen und Konsumenten hin aus? Dann haben wir natürlich das Thema auch jetzt gerade aus der Mitte des Marktes. Ist natürlich, die eine Richtung ist vielleicht zu sagen, ich weiche zu anderen Einkaufsstätten, zu günstigeren Einkaufsstätten aus. Ich kann aber ja auch insofern anders kaufen, dass ich zum Beispiel stärker darauf warte, wann Preise reduziert werden. Und dass ich dann vielleicht auch sogar in eine andere Einkaufsstätte eher in dem höhergenrigen Bereich wechsle, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt. Und das ist ja auch das, was uns auch viele Händlerinnen und Händler schildern, dass es natürlich auch zum Beispiel in Sale-Phasen dann auf einmal Kunden gibt, die sonst nie in den Laden kommen, aber die dann eben kommen. Und ich glaube, da gibt's halt ganz verschiedene Strategien, auch damit umzugehen, dass ich vielleicht ein knapperes Budget im Prinzip habe.
Gab es denn Produktgruppen, die besonders gut oder schlecht performt haben?
Da liegen uns jetzt auch noch nicht alle abschließenden Daten vor. Wir sind ja echt gerade, wir haben gerade gestern erst die Auswertung angefangen. Also was man, glaube ich, schon sieht, also ich habe mir vorhin noch mal so ein bisschen auch so unsere ganzen Rubriken, wie läuft's und so angeschaut und auch die Zahlen, die wir von Hachmeister und Partner bekommen, ist schon, dass Kleider, was ja wirklich über Jahre so ein totaler Sommer-Topseller war, dass die sich weiter schwer getan haben und sich aber das Thema zum Beispiel Hose und auch Jeans, gerade in der DOB, sich auch weiter positiv fortgesetzt hat. Und auch so dieser Bereich Strick und Jacken sehen wir zumindest in der DOB und aber auch in der HK, dass das schon was war, was gelaufen ist.
Wie haben sich denn die Frequenzen so entwickelt?
Ja, also jetzt vielleicht wenig überraschend, wenn man sich jetzt die Entwicklung vom stationären Einzelhandel anschaut, ist schon, dass man sieht, dass weniger Menschen und Besucherinnen und Besucher in den Städten unterwegs waren. Also High Street, die ja um die 300 Messpunkte in den deutschen Innenstädten haben, die beziffern den Rückgang auf 1% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Und in den Großstädten, also in den Top 7 Städten, war der Rückgang sogar lag der sogar bei 2%. Auch dafür gibt's eine Erklärung und die liegt in der Fußball-EM im letzten Jahr, dass natürlich da die Besucherinnenzahlen ziemlich stark gestiegen sind, vor allem an den Standorten oder in den Städten, wo eben auch Spiele stattgefunden haben. Also jetzt Stuttgart, Frankfurt, Dortmund etc. Und da sieht man jetzt eben sozusagen diesen Rückgang. Aber gleichzeitig heißt es auch, wenn sozusagen über alle um 1% zurückgegangen ist, in den großen Standorten sogar um 2%, dass eigentlich an den kleineren Standorten oder mittelgroßen Städten mehr Menschen unterwegs waren.
Das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die es auch schon länger gibt, oder? Das war doch schon so bei den Ausklängen der Corona-Pandemie, dass die mittelgroßen Städte eher dazugewonnen haben.
Wir haben das auf alle Fälle gesehen. Also das war ja auch so dieses, wo man sich vielleicht auch als Verbraucher erstmal wieder rangetastet hat, an wie fühlt sich das eigentlich an, in der Stadt unterwegs zu sein. Und dass dann auch viele vielleicht auch die Großstädte eher gemieden haben und gesagt haben, ich kaufe lokal stärker ein. Da gab es ja auch diese starken Tendenzen zu Kauf lokal und auch eine stärkere Verbindung durch verschiedene Corona-Maßnahmen, die sich ja viele Händlerinnen und Händler haben einfallen lassen. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt wirklich durch diesen Sondereffekt, auch durch die Fußball-EM im letzten Jahr, da muss man jetzt, glaube ich, mal abwarten, wie sich das auch in der zweiten Jahreshälfte entwickelt. Aber so generell würde ich sagen, dass diese Frequenzentwicklung ja relativ gleich verteilt ist. Da gab es jetzt halt diesen sehr starken Effekt oder der sich eben durch die Fußball-EM wirklich gut erklären lässt.
Jetzt haben wir hauptsächlich über den stationären Handel gesprochen. Wie lief es denn eigentlich im Online-Handel die letzten 6 Monate?
Also besser, kann man einfach nur sagen, als stationär. Der Onlinehandel hatte sich ja jetzt so ein paar Jahre auch ein bisschen schwerer getan. Also nach diesem ganz starken Anstieg während der Corona-Zeit, wo wir auch auf einmal gesehen haben, dass der Online-Anteil am Modekauf deutlich gestiegen ist und so. Und dann gab es ja, als dann die Läden wieder geöffnet haben, gab es eine sehr viel stärkere und positivere Entwicklung im stationären Einzelhandel. Jetzt ist es so, dass der BVH, also der Bundesverband für E-Commerce und Versandhandel, die haben letzte Woche ihre Zahlen veröffentlicht, die beruhen auf einer Konsumentenbefragung. Und die gehen davon aus, also kundenseitig liegt es plus bei 4,7% im ersten Halbjahr. Es wird vor allem auch getrieben im zweiten Quartal. Da war die Bekleidung sogar im E-Commerce das Segment, was am stärksten zugelegt hat. Also das ist sozusagen fast so eine Gegenentwicklung zum stationären Einzelhandel. Also wir sehen stationären Minus von um die 4% und sehen eben online aber ein Plus um die 4%. Also von daher ist es schon auch so, dass der Markt sieht auf den ersten Blick dadurch stabil aus. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Online-Anteil, der liegt jetzt wohl bei knapp über 30%. Hat jetzt aber natürlich dann auch dadurch wieder zugenommen.
Kann man da auch irgendwie sagen, wer da so erfolgreich ist im Online-Modehandel?
Also was wirklich jetzt spannend ist, ist einfach, dass auch genau wie im stationären Handel sich im Online-Handel natürlich eine total heterogene Entwicklung gibt. Also es gibt ja auch Online-Modehändler, denen es nicht gut geht. Also das heißt jetzt nicht nur, weil die Online-Umsätze steigen, profitieren davon alle, sondern... Und ich glaube, das ist schon was, was man jetzt auch nicht nur aus journalistischer Sicht im Auge behalten sollte, ist, dass dieses starke Wachstum im zweiten Quartal, das hat auch der BVH gesagt, kommt vor allem von Shein und Temu. Also die sehr stark, also es gab neulich auch Zahlen vom HDE, die nochmal so gezeigt haben, dass gerade in den Monaten, nachdem eigentlich der US-Markt für diese chinesischen Plattformen immer schwerer zugänglich geworden ist, aus verschiedenen Gründen, also die Zölle oder eben auch, dass diese Einfuhrbeschränkungen für kleinere Pakete aufgehoben wurden, dass sich dann schon der Werbedruck sehr stark auch auf den deutschen Markt verlagert hat. Also das waren, glaube ich, Zahlen von 40% mehr Werbedruck im April und Mai. Und das hat sich jetzt wohl offensichtlich dann eben auch in höheren Bestellungen niedergeschlagen. Und ich denke, das wird spannend, das auch im nächsten Halbjahr zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, apropos nächstes Halbjahr. Wie blicken die Händler und Händlerinnen denn eigentlich auf das zweite Halbjahr?
Man kann schon sagen, sorgenvoll. Also wir haben auch den Testclub dazu befragt. Für uns ist es ein ganz wichtiges Tool, weil wir darüber eben auch Stimmungen einfangen wollen oder auch Meinungen zu verschiedenen Themen. Du hattest ja neulich auch eine Umfrage dazu gemacht, zum Beispiel zum Thema Mindestlohn. Genau, und von daher ist es für uns echt eine gute Möglichkeit, um einfach in den Markt reinzuhören. Und wir haben da gefragt, was waren die größten Herausforderungen im ersten Quartal und was sehen Sie als größte Herausforderung auch im zweiten Quartal? Weil das schon auch immer ganz interessant ist, verändert sich da irgendwas oder wird irgendwas vielleicht weniger dramatisch gesehen oder ähnliches? Und also was sich nicht verändert hat, ist die Top 1, also die größte Herausforderung ist die Konsumstimmung. Was halt daran einfach heftig ist, ist, dass sozusagen der Anteil derjenigen, die das als Herausforderung sehen, deutlich gestiegen ist vom ersten zum zweiten Halbjahr. Also 97% der Befragten sagen, dass das für sie eine der größten Herausforderungen jetzt in der zweiten Jahreshälfte wird. Und das ist auch das, was wir aus vielen Händlergesprächen auch gespiegelt bekommen, dass es schwieriger ist, dass es mehr Zeit kostet, Mode zu verkaufen. Also dass einfach die Kunden, die vielleicht früher auch gesagt haben, ach, jetzt passt die Hose, davon nehme ich jetzt irgendwie gleich mal noch in drei anderen Farben mit oder ähnliches, dass sowas eigentlich immer seltener stattfindet. Und das schon eine Schwierigkeit ist, auch für die gesamte Geschäftsentwicklung, weil du hast es ja auch am Anfang angesprochen, die Umsätze haben sich jetzt nicht positiv entwickelt, aber was sozusagen gestiegen ist, und ja, ist ja einfach kostenseitig, ob das jetzt über die Energiekosten kommt, über die Lohnkosten etc. Also da sehen sich, glaube ich, die Händlerinnen und Händler schon mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und das sehen wir auch zum Beispiel, haben wir auch gefragt, wie sehen Sie die eigene Liquidität? Und auch da ist der Anteil derjenigen, die das als größte Herausforderung sehen, um 10 Prozentpunkte gestiegen. Und auch die Kostensteigerungen beschäftigen die Händler im nächsten halben Jahr intensiv, auch die deutsche Innenpolitik. Also wir haben da sehr viele Punkte abgefragt. Das kann man dann alles in der TV auch nochmal nachlesen.
Genau,
oder auch online.
Auf jeden Fall. Was bedeutet das aber jetzt nochmal so zusammengefasst für das Gesamtjahr? Also stellt sich die Branche da auf ein Minus ein?
Ich würde sagen, im Moment sieht es danach aus. Ne? Also jetzt von einem -4 das so stark zu drehen, dass man jetzt auf einen positiven Jahresabschluss kommt, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber auch die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass sich viele Dinge, ich habe neulich so diesen Begriff gehört, der Permavolatilität, also dass sich die Volatilität sozusagen festgesetzt hat und total verfestigt hat auch. Ich glaube, darauf muss man sich auf alle Fälle einstellen, dass vielleicht auch im Prinzip alles möglich ist. Ne? Also natürlich, was passiert jetzt, wenn es jetzt wirklich schnelle Maßnahmen auch gibt von der Innenpolitik, wenn es jetzt vielleicht manche Konflikte, die auch die Geopolitik ja stark belasten, vielleicht auch beendet werden. Also wie könnte sich das auswirken? Das ist, finde ich, sehr schwer. Und auch mit den Gesprächspartnerinnen und Partnern, mit denen ich spreche, ist es schon so, dass diese Prognosefähigkeit so ein bisschen abgenommen hat. Also weil einfach so viele Faktoren da reinspielen, die man nicht oder nur sehr schwer absehen kann. Also von daher ist jetzt das, was wir in den Umfragen sehen, die wir gemacht haben, oder auch der HDE hatte gestern in seiner Halbjahrespressekonferenz auch verschiedene Umfragen. Es ist jetzt nicht eine sehr optimistische Stimmung, das muss man schon sagen. Mhm. Leider muss man auch dazu sagen.
Mhm. Wir werden es auf jeden Fall weiter dranbleiben. Du wirst auch ganz dicht dranbleiben. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich hier wieder, um das ganze Jahr zu besprechen. Aber zum Schluss sprechen wir vielleicht auch nochmal darüber, wie Händler eigentlich beim TW-Testclub mitmachen können.
Also sehr gerne. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und auch die Möglichkeit, wieder hier im TEW-Podcast-Studio mal zu sein.
Immer wieder gerne. Du bist immer willkommen.
Da freue ich mich. Beim TEW-Testclub ist es so. Es ist eigentlich ganz einfach. Also man kann sich einfach direkt an mich wenden oder auch an meine Kollegin Ulrike Gärtner, die bei uns sozusagen die ganze Mitgliederverwaltung des TEW-Testclubs macht. Und beim TEW-Testclub geht es darum, dass wir die Veränderungsrate abfragen, also wie haben sich die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr entwickelt. Das ist sozusagen unsere Standardfrage, die wir jede Woche stellen. Und daneben gibt es eben dann auch, fragen wir auch den Monat ab, das Quartal oder eben auch wie jetzt das Halbjahr und stellen eben auch ab und an Zusatzfragen. Das Prozedere ist sehr einfach. Man muss sozusagen einmal einen Fragebogen für den einzelnen POS, wenn man mehrere POS hat, das eben für jeden einzelnen POS ausfüllen, bekommt dann eine Nummer, weil die Meldungen bei uns sind ja anonymisiert, und erhält dann immer freitags den Fragebogen für die laufende Woche und hat dann Zeit bis Montag mittags den auszufüllen. Das ist online basiert, also das sind wenige Klicks, um da einfach mitzumachen. Und für uns ist es natürlich für die Marktbetrachtung ein sehr wichtiges Tool, auch ein sehr gelerntes Tool. Von daher ist jede herzlich eingeladen, sich beim TEW-Testclub anzumelden. Und wenn Fragen sind, gerne auch direkt an mich oder auch über unsere Homepage. Da kann man auch noch mal ein bisschen genauer nachlesen, was man vielleicht auch davon hat, wenn man beim TEW-Testclub mitmacht.
Ja, sehr schön. Danke dir, dass du das jetzt noch mal erklärt hast und auch überhaupt für das Gespräch.
Ich danke.
Das war TW-Redakteurin Aziza Freutel. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.